Deutschlandfunk, der Tag.
Der oberste Gerichtshof der USA hat da gestern eine Entscheidung getroffen, die einiges in der amerikanischen Politik verändern könnte.
This nation was founded on the principle that there are no kings in America. No one is above the law.
Es gibt keine Könige in den USA, sagt Joe Biden nach diesem Urteil. Niemand ist über dem Gesetz. Aber das könnte sich jetzt ändern.
With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed.
Wir hören es da schon, Joe Biden findet so ein bisschen zurück zu alter Form nach dem TV-Desaster letzte Woche. Aber Grund zum Jubeln, den gibt es eigentlich vor allem für Donald Trump. Denn das Gericht hat da gestern entschieden, dass ehemalige Präsidenten für offizielle Amtshandlungen nicht bestraft werden dürfen. Sie genießen weitreichende Immunität. Was das jetzt für die amerikanische Politik bedeutet und auch für den aktuellen Wahlkampf, da bekommen wir gleich die Analyse von Katrin Brandt in Washington. Außerdem heute die deutsch-polnischen Regierungsgespräche, das erste Treffen dieser Art seit 6 Jahren. Welche Rolle spielen da noch zum Beispiel die Forderungen nach Reparationszahlungen aus Deutschland? Und wie gut läuft es gerade zwischen Berlin und Warschau? Einschätzung dazu gleich von Frank Capellan, der den Kanzler heute in Polen beobachtet hat. Heute ist Dienstag, der 2. Juli 2024 und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, ein wichtiges Urteil gestern am Supreme Court in Washington in Sachen Präsidentenimmunität. Das Ganze ist vor allem ein Riesenerfolg für Donald Trump. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Katrin Brandt in Washington gesprochen und sie hat mir dieses Urteil erstmal etwas genauer erklärt.
Also dieses Urteil, über das natürlich jetzt in den USA heiß diskutiert wird, hat 3 Elemente, was die Immunität von Präsidenten betrifft. Also, es gibt die eine absolute Immunität, die gilt für Tätigkeiten, die sie im Rahmen ihrer Kernbefugnisse ausüben, also wenn sie das tun, was ihnen von der Verfassung auferlegt worden ist. Dann gibt es Amtshandlungen, für die eine mutmaßliche Immunität gilt. Und dann gibt es eine 3. Kategorie, die heißt inoffizielle Handlungen. Darunter kann man sich, glaube ich, ohne jetzt sich zu weit aus dem Fenster hängen, vorstellen, Handlungen, die ein Präsident als Privatmann macht. Das sind die 3 Kategorien.
Und das heißt, jedes Mal, wenn es da juristischen Streit drüber gibt, muss erstmal irgendjemand festlegen, mit was für einer Art von Handlung haben wir es jetzt eigentlich hier zu tun?
Genau, das ist der Kern und das ist das, was jetzt intensiv diskutiert wird, worüber sich Experten jetzt beugen und natürlich auch Politiker beugen und was dieses ganze Urteil so dramatisch macht, nämlich diese Grauzone. Und auch der Vorsitzende Richter Roberts hat das selber auch eingeräumt, dass das schwierig sein wird, diese Fragen zu beantworten. Also er sagt zum Beispiel selber in seinem Text, dass bestimmte Behauptungen, also wenn zum Beispiel Trump mit dem amtierenden Generalstaatsanwalt Gespräche führt, dass die offizielle Beziehungen sind und die dann unter die Kategorie Immunität fallen. Aber das andere Sachen, die, und da nennt er jetzt halt eben genau Donald Trump, wenn er mit Vizepräsidenten oder Staatsbeamten zu tun hat oder bestimmten Privatleuten oder wenn es um seine Kommentare in der Öffentlichkeit geht, dann sind das schwierigere Fragen. Also sie räumen direkt ein, dass das eine schwierige Geschichte ist, aber sie finden ihre Einteilung gut.
Könnte sich dann nicht ein Präsident, der Böses im Schilde führt, ganz einfach aus der Patsche ziehen, indem er sozusagen alles, was er tut, in irgendeiner Form zur offiziellen Amtshandlung erklärt?
Das wird genau der Fall sein. Und wir wissen ja schon bei Donald Trump, dass er die Frage, wann handelt er als Präsident, ad libitum auslegt. Donald Trump hat die Grenzen dieses Präsidentschaftsamtes ja ohnehin schon ausgetestet. Und natürlich wird er genau das versuchen bei all den Verfahren, die jetzt gegen ihn noch vorliegen. Also zum Beispiel konkrete Frage, wir haben den Fall in Georgia. Da geht es ja darum, wie wir uns erinnern, dass Donald Trump bei einem Beamten in Georgia angerufen hat und gesagt hat, finde mir, ich sag mal über den Daumen, rund 11.000 Stimmen sozusagen, die brauchen wir, um diese Wahl zu gewinnen. Ich weiß, dass wir in Georgia gewonnen haben. Wir brauchen jetzt diesen Beleg dafür. So, war das jetzt der Präsident, der bei diesem Beamten angerufen hat und ihm gesagt hat, hier mach mal? Oder war das möglicherweise der Wahlkämpfer Donald Trump? der versucht hat, nach einer Wahl jetzt ein für ihn positives Ergebnis da rauszuhandeln. Das ist genau der Bereich, um den es gehen wird. Oder die Frage, gucken wir an die Dokumente, die Donald Trump mit nach Hause genommen hat, wo die Anklage sagt, das waren Dokumente, die durfte er nicht mit nach Hause nehmen. Das waren klassifizierte Sachen, das war geheimes Zeug, das hätte direkt ans Nationalarchiv zurückgebracht werden müssen, wo Donald Trump sagt, ich bin der Präsident, ich darf alles. So, ne? Und da sehen wir diese beiden Fälle, die da jetzt noch im Raum hängen. Das ist genau das, was jetzt diskutiert werden muss.
Also es ist ein Urteil, das immer noch viele Fragezeichen offen lässt oder viele neue Fragen schafft. Du hast es schon erwähnt, da wird gerade viel drüber diskutiert in den USA. Kannst du das kurz erklären? Wie kommt das an? Wie verlaufen da die Meinungen?
Sehr entlang der parteipolitischen Linien, wie bei jeder Diskussion dieser Art, wenn man zumindest auf die Politiker guckt. Also das geht so weit, dass Alexandria Ocasio-Cortez, das ist diese linke Abgeordnete aus New York, schon gefordert hat, man müsse jetzt ein Amtsenthebungsverfahren, ein Impeachment-Verfahren gegen den Supreme Court einleiten. Das ist sicherlich eine extreme Meinung. Andere im demokratischen Lager oder im Lager der Demokratischen Partei finden es auf jeden Fall sehr bedrohlich angesichts dieses Präsidenten, der da jetzt angesichts dieses Wahlkämpfers Donald Trump, der da jetzt offensichtlich sehr gute Chancen hat, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Und dann gibt's das konservative Lager, also die Anhänger von Donald Trump, die jetzt sagen, das war ein riesiger Gewinn, nicht nur ein Gewinn für Donald Trump, aber insgesamt für den Rechtsstaat. Das sagt zum Beispiel Senator J.D. Vance aus Ohio, der zu den ganz festen Unterstützern von Donald Trump gehört.
Was bedeutet dieses Urteil denn jetzt eigentlich für dieses Mega-Verfahren, was ja in Washington gegen Trump läuft? Dieses Verfahren rund um Verschwörung, rund um den Sturm auf das Kapitol?
Da wird jetzt geklärt werden müssen, so wie wir es gerade eben auch besprochen haben, welche Teile der Anklage lassen sich unter diesen neuen Regeln denn überhaupt noch aufrechterhalten? So, welche Art von Beweisen sind jetzt durch eine Immunitätsregelung geschützt? Was bleibt von der Anklage noch übrig? Das geht dann zu der Richterin, die muss jetzt dieses Verfahren aufdröseln, muss möglicherweise neue Anhörungen auf den Weg bringen. Dann wird sie eine Entscheidung treffen, die dann womöglich wiederum angefochten wird. Das kann also sein, dass auch dieses Verfahren wieder direkt beim Supreme Court am Ende landet. Also zeitlich lässt sich überhaupt nicht abschätzen, was aus dem Verfahren wird. Und auch inhaltlich ist komplett offen, was von dieser Anklage unter diesen neuen Regeln, die der Supreme Court gesetzt hat, überhaupt noch übrig bleibt.
Katrin, du hast es schon erwähnt, dass es da durchaus unterschiedliche Stimmungen gab im Supreme Court bei diesem Urteil. Was sagt uns denn dieses Urteil jetzt, das ja schon viele Leute als sehr krass empfinden und worüber es ja viel Debatten gibt, was sagt uns das über dieses oberste Gericht und über die Zusammensetzung?
Also ich glaube, man tut ihnen nicht unrecht, wenn man sagt, dieser Supreme Court will Geschichte schreiben. Das hat einer der Richter auch während des laufenden Verfahrens gesagt, wir sind dabei, wir machen etwas für die nächsten Generationen, for the ages, hat er das formuliert. Er hat dieses Verfahren angenommen überhaupt, man hätte ja auch sagen können, wir gehen da überhaupt gar nicht dran. Er hat sich angemaßt, etwas zu klären, was seit es die USA gibt, schon im Raum steht, nämlich die Frage, was darf ein Präsident und was darf ein Präsident nicht. Und er hat jetzt die Regeln dafür festgesetzt und weiß selber genau, das wird die Gerichte und das wird die amerikanische Öffentlichkeit auf Jahrzehnte, auf Generationen hinaus beschäftigen. Also er will wirklich die amerikanische Gesellschaft umgestalten. Das haben wir bei den anderen Urteilen auch schon gesehen. Also die Tendenz geht dahin, die Bundesregierung zu entmachten und die Bundesstaaten stärker zu machen, die Individualität der Amerikaner zu stärken und die staatliche Gewalt zurückzufahren. Das tun diese Richter, zumindest die konservative Mehrheit dieser Richter, mit Blick auf die Verfassung. Sie sagen, wir legen die Verfassung konkret aus. Das ist nicht immer stimmig, sagen Experten, wenn es um Waffenrecht und andere Geschichten geht. Aber es ist wirklich, dieser Supreme Court, das kann man jetzt wirklich klar sagen, hat wirklich eine Mission. Er will zurückfahren, was liberale Richter in den vergangenen Jahrzehnten auf den Weg gebracht haben. Und er will die USA zurückführen auf das, was dieser Gerichtshof meint, die Verfassung vorgibt.
Und es ist ein Gerichtshof, muss man dazu sagen, in dem diese rechtskonservative Position auf noch viele, viele Jahre festgelegt ist, oder?
Ganz genau. Also es sind ja drei Richter von Donald Trump eingesetzt worden, die alle noch relativ jung sind, also jung im Sinne von so deutlich unter 70. Es gibt allerdings drei Richter, die über 70 sind. Das heißt, es könnte in den nächsten Jahren den Fall geben, dass Richter nachbesetzt werden müssten. So, und wenn dann wieder ein Donald Trump da ist, wird er wieder versuchen, da Pflöcke einzuschlagen für die nächsten Jahre. Also die Liberalen in den USA, die einen Blick auf den Staat haben oder auf die Gesellschaft haben, in der der Staat beispielsweise mehr Möglichkeiten hat zu regulieren, ob es um Gesundheit geht, ob es um Umweltschutz geht, ob es um Klimawandel und ähnliche Geschichten geht, die sehen gerade, dass sie wenig Chancen in den nächsten Jahrzehnten haben werden, ihre Positionen gerichtlich durchzusetzen. Und wenn ich jetzt noch kurz sagen kann, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eben auch der Kongress handlungsunfähig ist. Ne? Wir haben einen Senat, in dem mit knapper Mehrheit die Demokraten die Macht haben. Wir haben ein Abgeordnetenhaus, in dem mit knapper Mehrheit die Republikaner die Macht haben. Dieser Kongress ist der handlungsunfähigste aller Zeiten. Er hat nur eine Handvoll auf Gesetze auf den Weg gebracht, weil er so zerstritten ist. So, und vor dem Hintergrund dieser handlungsunfähigen Politik wird der Supreme Court sozusagen zur politikgestaltenden Macht. Das ist schon sehr irre. Mhm.
Ja, tatsächlich, so wie du das schilderst. Ist Wahnsinn. Katrin, ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf dieses Urteil selbst. Donald Trump, der hat ja jetzt schon versucht, sich diesen Urteilsspruch zunutze zu machen. Da ging es um das Urteil aus New York von vor einigen Wochen.
Genau, er hat jetzt beschlossen oder er hat jetzt auf den Weg gebracht, unmittelbar nach dem Urteil schon, er will diesen Schuldspruch anfechten und er will verhindern, dass am 11. Juli das Strafmaß verkündet wird. In den USA ist es ja so, es gibt erst ein Urteil und das Strafmaß wird dann etwas später vom Richter verkündet. Das versucht er jetzt auszusetzen. Ich kann nicht einschätzen, ich bin keine Juristin, wie seine Chancen stehen, dass das tatsächlich auch klappt.
Okay, jetzt hatten wir vor einigen Tagen, letzten Donnerstag, diese TV-Debatte, die ja aus Trumps Sicht bestens gelaufen ist. Jetzt dieser Trump-Erfolg am Supreme Court. Was können wir da abschließend sagen? Sieht gerade sehr, sehr gut aus für Donald Trump, oder?
Ja, das kann man, glaube ich, nicht anders formulieren. Die Debatte hat sehr in seine Hände gespielt, der stotternde und stammelnde Joe Biden und die sich anschließende Diskussion in der Demokratischen Partei, wie es denn nun weitergeht. Das Biden-Lager auf der einen Seite, das versucht, eine Wagenburg zu bauen und den Präsidenten zu schützen, und von außen ratlose Menschen, die sagen, Leute, wir können doch nicht sehenden Auges Donald Trump die Wahl schenken, wir müssen doch was tun. Damit sind die Demokraten erstmal im Moment Gefecht gezogen, und er selber gerade mit breiter Brust gestärkt durch den Supreme Court, quasi unanfechtbar, zumindest durch die Gerichte. Der kann mit sehr breiter Brust jetzt in den Parteitag gehen, der ja jetzt Mitte Juli kommen wird, wo er gekrönt wird, man, um mal in der Metaphorik zu bleiben, wo er wirklich als King Trump der Republikanischen Partei gekrönt werden kann.
Katrin Brandt in Washington, klare Worte. Danke dir für diese Analyse, Katrin. Vielen Dank.
Gerne.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Donald Jindrobre, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen in Warschau zu sein. Das ist ein gutes Treffen und es hat auch wirklich einen guten Verlauf genommen.
Olaf Scholz, wie er da auf seine ganz unnachahmliche Art und Weise sagt, danke, liebe Freunde, für eure Gastfreundschaft. Das war heute Mittag in Warschau und Olaf Scholz ist da mit 10 Ministern hingeflogen zu den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen. Es war das erste Treffen dieser Art seit mehr als 6 Jahren. Da lagen ja die Zeiten der Peace-Regierung dazwischen, teilweise Eiszeit also zwischen Berlin und Warschau. Heute also wieder Gespräche auf höchster Ebene, auf Regierungsebene. Frank Capellan, mein Kollege aus unserem Hauptstadtstudio, war unter den Journalisten, die da mitgeflogen sind. Hallo Frank, grüß dich.
Ja, grüß dich, Tobias. Wir sind gerade wieder gelandet. Sehr kurze Reise.
Ich wollte gerade sagen, wir sprechen hier um 14.30 Uhr, 14:30 an diesem Dienstagmittag. Das war eine kurze Stippvisite für Olaf Scholz, oder?
Ja, das waren gerade mal gut 3,5 Stunden, knapp 4 Stunden haben die Gespräche gedauert. Ja, der Kanzler hat einiges anderes zu tun. Ich sehe jetzt gerade, wie hier sein Hubschrauber abhebt hinter dem Airbus, mit dem wir gerade aus Warschau kommend gelandet sind. Ein ganz neuer Airbus der Flugbereitschaft der Luftwaffe. Der Kanzler macht sich jetzt wieder auf den Weg in Richtung Kanzleramt. Und das war wahrscheinlich auch so ein Grund, warum diese Regierungskonsultationen, er ist ja immerhin mit 10 Ministern gereist, warum die so kurz waren. Denn hier zu Hause geht es jetzt weiter mit den Haushaltsberatungen. Olaf Scholz will auch noch am Nachmittag an der Fraktionssitzung seiner Sozialdemokraten teilnehmen. Also da hatte man mächtig Druck und wollte aber vor der Sommerpause nach 6 Jahren Stillstand endlich dann nochmal diese deutsch-polnischen Konsultationen dazwischen packen und die erledigen. Für manche wirkte das so ein bisschen wie ein Pflichttermin.
Mhm. Pflichttermin, was lässt sich denn sagen nach dem, was du da heute beobachtet hast? Wie gut ist die Stimmung zwischen Olaf Scholz und Donald Tusk oder zwischen den Ministerkollegen aus Berlin und aus Warschau?
Also die Stimmung ist sicherlich sehr gut. Das haben wir so wahrgenommen. Das hat der Bundeskanzler auch öffentlich betont. Freundschaftliche Beziehungen. Die Erleichterung ist natürlich groß nach den Jahren der nationalkonservativen Peace-Regierung, dass man es jetzt wieder mit einem Europäer, mit Donald Tusk, den Olaf Scholz ja von der europäischen Zusammenarbeit her auch schon lange kennt, dass man es mit ihm wieder zu tun hat. Und das gibt sicherlich den deutsch-polnischen Beziehungen noch einmal einen erheblichen Anstoß. Das läuft dann auch relativ gut auf Ministerebene. Das spürt man schon bei den verschiedenen Ressorts. Und man hat ja auch einiges mitgebracht von deutscher Seite, einen sogenannten Aktionsplan, mit dem man jetzt einen Neustart versuchen will in den deutsch-polnischen Beziehungen.
Auf den können wir gleich noch gucken. Vielleicht erstmal die Frage, weil da ja noch so viel hängen geblieben ist. Gibt es denn eigentlich noch richtige Streitthemen zwischen Berlin und Warschau?
Naja, es gibt sicherlich die Frage der Reparationen. Die stand ja immer wieder im Raum. Die PiS-Regierung hatte 1,3 Billionen Euro als Wiedergutmachung für das Unrecht, das dem Polen im Zweiten Weltkrieg durch die Nationalsozialisten widerfahren ist, gefordert. Diese erhebliche Summe stand im Raum und Donald Tusk hat nach Amtsübernahme diese Forderung nicht noch einmal wiederholt. Aber er hat gesagt, es bedarf einer moralischen Wiedergutmachung. Also da muss Deutschland sich in der Verantwortung sehen, Verantwortung für die Vergangenheit, die nationalsozialistische Vergangenheit übernehmen. Und da wird sicherlich jetzt noch gerungen über die Entschädigung, über Summen, die da gezahlt werden. Denn das war schon bemerkenswert. Der Bundeskanzler hat erklärt, dass man für die Überlebenden des Unrechtsregimes, die also die Besatzungszeit überlebt haben, das sind etwa 40.000 Menschen, die noch leben, dass die eine Entschädigung erhalten sollen. Es wurde aber kein Wort darüber verloren, wie hoch die sein wird. Und da will man offenbar auch Stillschweigen bewahren. Da laufen Gespräche. Man will von deutscher Seite, so mein Eindruck, da keine Begehrlichkeiten mit Blick auf eine Entschädigungsfrage wecken, mit Blick auf andere Länder wie Griechenland etwa. Aber man will sicherlich auch die polnische Seite nicht brüskieren oder Donald Tusk da keine Schwierigkeiten bereiten, wenn da jetzt eine weitaus geringere Summe der Summe von 1,3 Billionen Euro, die von der PiS-Regierung gefordert worden war, gegenüberstehen würde. Also da laufen die Verhandlungen, die Gespräche wohl eher hinter den Kulissen. Aber man möchte, das hat der Bundeskanzler bekräftigt, auch für die noch lebenden Opfer aus der nationalsozialistischen Besatzungszeit in Polen etwas tun.
Und Olaf Scholz, wenn ich das richtig verstanden habe, möchte außerdem etwas tun für die Erinnerungskultur an zentraler Stelle in Berlin. Was ist da geplant?
Da soll ein deutsch-polnisches Haus errichtet werden, ein Mahnmal, ein Gedenkort, wo eben das Erinnern an die gemeinsame traurige Vergangenheit, an die Verbrechen der Nationalsozialisten wachgehalten werden soll. Das soll in Berlin passieren. Da hat sich das Kabinett schon vor einer Woche darauf verständigt, dass man das jetzt voranbringen will. Genauere Planungen gibt es da allerdings noch nicht. Was man auch tun möchte, man will das deutsch-polnische Jugendwerk weiterhin und stärker unterstützen, Auch im Bildungsbereich sind entsprechende Vereinbarungen getroffen worden. Also um eben den deutsch-polnischen Beziehungen auch in der Bildungs- und Jugendarbeit neue Impulse zu geben.
Frank, und der Bundeskanzler hat außerdem einen sogenannten Aktionsplan, so haben wir das heute immer gelesen, mitgebracht nach Warschau. Was steht da drin?
Ja, da sind zum einen diese Dinge drin, die wir gerade schon beschrieben haben, also die Erinnerungskultur, dass da etwas getan werden soll. Aber da steht auch weitaus mehr drin. Da schauen wir jetzt etwa auf die Zusammenarbeit im Grenzbereich, die Grenzkontrollen, der Kampf gegen die irreguläre Migration, Zusammenarbeit von Polizei und Strafverfolgungsbehörden. Da hat man sich einiges vorgenommen. Es geht eben auch um Themen wie innere Sicherheit. Es gibt aber auch Vorhaben, endlich etwa die Bahnverbindungen zu verbessern zwischen Polen und Deutschland, also eine Schnellzugverbindung auf den Weg zu bringen zwischen Berlin und Warschau. Das sind solche Überlegungen, die wir darin finden. Aber ein ganz zentraler Punkt, und das ist auch heute Mittag bei der Pressekonferenz in Warschau deutlich geworden, ist das Thema Sicherheit, Verteidigung. Und da erwarten die Polen einiges von Deutschland.
Und was könnte es denn da geben? Worüber wird da gesprochen beim Thema Sicherheit? Ich nehme an, wir reden da vor allem über die Lage in der Ukraine.
Absolut. Da haben beide Seiten klargemacht, dass man da weiterhin an der Seite der Ukraine steht, dass man aber eben auch die sogenannte polnische Ostflanke mit deutscher Unterstützung besser absichern möchte. Da erwartet auch Donald Tusk die Unterstützung von Olaf Scholz. Und da geht es beispielsweise um die Zusammenarbeit von polnischen und deutschen Brigaden. Da wird aber auch versucht, sich vorzubereiten auf eine mögliche zweite Amtszeit von Trump in den Vereinigten Staaten, weil allen klar ist, dass dann mit Blick auch auf die Unterstützung der Ukraine, mit Blick auch auf die Sicherung der Ostgrenze des NATO-Einzugsgebietes eben mehr von europäischer Seite getan werden muss. Wir sind nach wie vor entschlossen, der Zusammenarbeit zwischen der EU und NATO neuen Schwung zu verleihen, heißt es etwas in diesem Aktionsplan. Und die europäische Säule innerhalb der NATO, die soll gestärkt werden. Also da will man militärisch besser kooperieren, auch was Rüstungsprojekte angeht, was die Waffenbeschaffung angeht. Da hat man sich einiges vorgenommen und da wollen Deutschland und Polen gemeinsam neue Anstöße geben.
Und wenn wir uns die Ukraine anschauen, die Unterstützung für die Ukraine, wenn wir das in den Blick nehmen, was ist da dein Eindruck? Hat man in Warschau Verständnis für die deutsche Linie, vor allen Dingen die Linie, die der Bundeskanzler in diesem Konflikt ja vertritt? Eine etwas zögerliche Haltung, nicht immer sofort alles geben, viel abwarten und sich lange beraten. Gibt es dafür Verständnis in Warschau?
Also zumindest ist da öffentlich heute keine Kritik geäußert worden. Sicherlich würde man sich da ein etwas schnelleres, forscheres Vorgehen auch vom deutschen Bundeskanzler wünschen. Aber auf der anderen Seite ist immer wieder betont worden, dass Olaf Scholz da auch, was das Große und Ganze und die Verteidigungsbereitschaft eben der NATO auch mit Blick eben auf die Ostflanke angeht, dass Olaf Scholz da immer wieder neue Anstöße gegeben hat. European Sky Shield etwa, da spielt eine große Rolle auch bei den Polen, dass diese Initiative, die ja vorangetrieben worden ist vom Bundeskanzler, dass die zum Erfolg geführt werden wird, also gewissermaßen ein Schutzschild, ein Iron Dome für das NATO-Ostgebiet. Also da setzen, glaube ich, die Polen sehr große Hoffnungen auch auf die Bundesregierung, dass Scholz dieses Vorhaben, das hat immer wieder eine Rolle gespielt bei der Pressekonferenz heute Mittag, dass er dieses Vorhaben auch wirklich gezielt und mit Werbe vorantreiben wird.
Frank, das Thema, über das ja alle in Europa in diesen Tagen reden, ist natürlich auch und vor allem die Wahl in Frankreich, das, was wir da am vergangenen Wochenende erlebt haben. Das spielt ja auch immer eine Rolle für Deutschland und Polen, weil die beiden Regierungen ja auch in einem gemeinsamen Gesprächsformat sitzen mit Frankreich in diesem sogenannten Weimarer Dreieck. Was war da heute zu hören mit Blick auf Frankreich?
Ja, das hat heute eine sehr große Rolle gespielt, weil man sich große Sorgen macht, wie das in Frankreich weitergehen könnte. Macron, der französische Präsident, hat sich mit dem Ausrufen der Neuwahlen, pardon, ich muss jetzt gerade das Flughafengebäude verlassen, deswegen haben wir jetzt vielleicht ein paar Windgeräusche. Also Macron hat sich möglicherweise verzockt damit. Und dieser Rechtsruck in Frankreich, der könnte eben dazu führen, dass den deutsch-polnischen Beziehungen noch eine viel größere Bedeutung beigemessen wird. Also wir haben immer vom deutsch-französischen Motor gesprochen, der in den vergangenen Jahren sehr gestottert hat. Und man hat ja versucht, dann die deutsch-französischen Beziehungen auch über das Weimarer Dreieck, auch über Donald Tusk wieder zu einem besseren, auf einen besseren Weg zu führen. Aber wenn Frankreich jetzt da ausfallen sollte, dann werden große Erwartungen gestellt an Deutschland und Polen, etwa in der Sicherheitspolitik und in der Verteidigungspolitik. Also da sollen Warschau und Berlin eben als Garanten und als Stabilitätsanker für die europäische Entwicklung dastehen. Das sind sicherlich keine guten Aussichten, aber dieser Verantwortung sind sich Scholz und Tusk offenbar bewusst. Das ist heute immer wieder zum Ausdruck gebracht worden.
Vom Flughafen in Berlin, direkt nach der Ankunft aus Warschau, war das Frank Capellan. Frank, danke für diese Einschätzung, danke für deine Analyse heute zu diesen deutsch-polnischen Regierungskonsultationen. Danke dir.
Ich danke auch. Tschüss.
Der Stand der Dinge zwischen Berlin und Warschau und ein amerikanisches Gerichtsurteil mit Folgen. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag an diesem 2. Juli 2024. Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da, bereit zum Download aus der DLF-App. Und für alle, die uns Feedback geben wollen, das lesen wir immer gerne auf dertag@deutschlandfunk.de. Im Team waren heute Stefan Heinlein und Tobias Armbruster. Danke und ciao.